Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Hauptperson des Tages ist SVP-Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf. Die Justizministerin bilanziert die Arbeit ihrer ersten 100 Tage im Amt. Sie steht im Zentrum einer Solidaritätskundgebung und sie ist um 13 Uhr Gast im Tagesgespräch. Weiter, die Menschen in der Schweiz leben zunehmend auf Pump. Der größte Sachversicherer, die Mobiliar, steigert den Gewinn und die 30 Geiseln der somalischen Piraten sind wieder frei. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Afra Galati.
Nach 100 Tagen im Amt hat SVP-Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf vor den Medien eine erste Bilanz gezogen. Dabei kündigte die Justizministerin weitere Verschärfungen des Asylrechts an und sie will auch im Bereich Sterbehilfe aktiv werden. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf wirkte gelöst, als sie vor die zahlreichen Medienvertreter trat. Sie sei beeindruckt von der ungeheuren Solidaritätswelle, die sie in diesen Tagen spüre, erklärte sie. Gleichzeitig betonte die Bündnerin, sie gehöre seit über 30 Jahren der SVP an und das bürgerlich-liberale Gedankengut liege ihr am Herzen. Als wichtigste Neuerung kündigte die Justizministerin denn auch weitere Verschärfungen des Asylgesetzes an. So sollen Personen, die einzig Dienstverweigerung als Fluchtgrund angeben, künftig nicht mehr Asyl erhalten, wie dies bereits ihr Vorgänger Christoph Blocher angeregt hatte. Zudem sollen abgewiesene Asylbewerber selber beweisen müssen, dass die Rückkehr in ihr Heimatland unzumutbar sei. Gleichzeitig kündigte Bundesrätin Widmer-Schlumpf an, im Bereich Sterbehilfe aktiv zu werden, sagte aber nicht konkret wie. Ob die Justizministerin an der geplanten Demonstration heute Nachmittag auf dem Bundesplatz in Bern teilnehmen wird, ließ sie ebenfalls offen.
Das Stimmrechtsalter für 16-Jährige auf Bundesebene wird von der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats nicht mehr unterstützt. Sie empfiehlt ihrem Rat mit 15-8 Stimmen, die parlamentarische Initiative von Evi Allemann, SP, abzulehnen. Vor allem, weil die Kommission des Ständerats klar gegen die Idee ist. Im letzten Herbst hatte die Nationalratskommission noch knapp für das Stimmrecht 16 gestimmt. Die Menschen in der Schweiz leben zunehmend auf Pump und die Zahlungsmoral hat deutlich abgenommen. Das zeigt eine Untersuchung des Gläubigerverbands Kreditreform. Durchschnittlich seien landesweit fast 3% der Privathaushalte überschuldet. Eine Trendwende sei trotz anhaltend guter Konjunktur und tiefer Arbeitslosenzahlen nicht in Sicht, heißt es weiter. So verführten leicht verfügbare Konsumkredite dazu, über die eigenen Verhältnisse zu leben. Außerdem würden Mahnungen und Betreibungen, anders noch als vor einigen Jahren, viel eher in Kauf genommen. So habe sich die Zahl der Zahlungsbefehle in den vergangenen 25 Jahren auf fast 2,6 Millionen mehr als verdoppelt. Der größte Sachversicherer der Schweiz, die Mobiliar, hat den Jahresgewinn um 10% gesteigert auf 340 Millionen Franken. Davon sollen die kleinen und mittleren Unternehmen profitieren. 130.000 dieser Betriebe, die bei der Mobiliar versichert sind, erhalten eine Reduktion ihrer Prämienrechnungen von 20% als Überschussbeteiligung. Die Mobiliar beschäftigt 3.400 Angestellte. Im Kanton Basel-Land hat es in den Forellen der Biers zum Teil massiv zu viel des krebserregenden Stoffes PCB. Die untersuchten Forellen enthielten gemäß einer Nachmessung teilweise bis zu 40 Pikogramm PCB pro Gramm Fleisch. Das teilte der Kanton mit. Die EU-Limite liegt bei 8 Pikogramm. Nächsten Dienstag werde bekannt, welche Maßnahmen der Kanton ergreife. Denkbar sei etwa ein Essverbot. Wegen PCB in Fischen verhängte bereits der Kanton Freiburg in der Saane ein Fischverbot. Auch im jurassischen Abschnitt der Birs sowie im Kanton Bern wurden Fische mit zu viel PCB gefunden. PCB ist seit 1986 verboten und lagert in Deponien. Am Landgericht im norddeutschen Rostock hat der Prozess gegen vier mutmaßliche Erpresser der Liechtensteiner Landesbank LLB begonnen. Die Anklage wirft den Männern vor, im Jahr 2005 über 2000 Kundendaten erhalten und damit von der Landesbank 9 Millionen Euro erpresst zu haben. Zu einer Geldübergabe kam es laut Staatsanwaltschaft nicht. Die Angeklagten sollen die Daten von einem ehemaligen Bankmitarbeiter bekommen haben, der diese gestohlen hatte. Der Rostocker Prozess steht nicht im Zusammenhang mit dem Ankauf gestohlener Daten der Liechtensteiner LGT-Bank durch den deutschen Bundesnachrichtendienst. Der Deutsche Bundestag bewilligt die Stammzellenforschung auch für die Zukunft. Ein völliges Verbot, wie es die römisch-katholische Kirche verlangte, hatte keine Chance. Gescheitert ist aber auch die völlige Freigabe der Stammzellenforschung. In Deutschland dürfen neu embryonale Stammzellen aus dem Ausland eingeführt werden, die älter als ein Jahr sind. Bisher mussten sie 6 Jahre alt sein. 30 Geiseln, die sich eine Woche lang in der Gewalt somalischer Piraten befanden, sind wieder frei. Das teilte Frankreichs Präsident Sarkozy mit. Bei den 22 Franzosen und 8 Bürgern anderer Staaten handelt es sich um Besatzungsmitglieder einer französischen Luxusjacht, die vor der somalischen Küste in die Hände der Piraten gefallen waren. Die Yacht befand sich auf der Fahrt von den Seychellen zum Mittelmeer und hatte keine Gäste an Bord. Die Küste des ostafrikanischen Landes Somalia ist berüchtigt für Überfälle von Seeräubern. Ein chinesisches Gericht hat den früheren Chef der Kommunistischen Partei in der Wirtschaftsmetropole Shanghai wegen Korruption zu 18 Jahren Haft verurteilt. Der Shanghaier KP-Chef war vor 2 Jahren abgesetzt worden. Er ist seit einem Jahrzehnt der ranghöchste Funktionär Chinas, der ins Gefängnis muss.
100 Tage ist Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf jetzt im Amt und an der Arbeit. Was sie da getan und geleistet hat, geriet bis jetzt, Umstände halber, in den Hintergrund. Heute nicht. Die erste Bilanz ist auf dem Tisch und Evelyn Wittmer-Schlumpf um 13 Uhr Gast im Tagesgespräch. Und weiter, Genf verhilft Langzeitarbeitslosen wieder zu Jobs. Der Kanton zahlt dabei einen Teil des Lohns. Italien wählt Sonntag, Montag ein neues Parlament und womöglich einen alten Bekannten an die Macht. Zur Vermeidung neuer Finanzmarktkrisen gibt es eine einleuchtende Idee: Einschränken der riesigen Geldflüsse. Und bei ihren Vorbereitungen auf die Euro holen sich Schweizer Fachleute Rat und Know-how im Mutterland des Fußballs. Jetzt geht es also einmal nicht um die Wahl von Evelyn Wittmer-Schlumpf, sondern um ihre Arbeit. Nach 100 Tagen im Amt hat sie erklärt, für welche Politik sie im Bundesrat einsteht. Sie setzt bewusst bürgerliche Akzente, präsentiert sich als richtige SVP-Politikerin, die im Bereich Asyl und Integration eine harte Linie fährt. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Noch selten in ihrem Leben habe sie sich so danach gesehnt, dass 100 Tage vorbei sind, sagt die Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf an der heutigen Medienkonferenz.
Ja, ich bin eigentlich zum ersten Mal in meinem Leben froh, dass 100 Tage wirklich nicht länger dauern als 100 Tage. Ich bin froh, dass ich hoffentlich jetzt auch mich über meine Arbeit definieren kann und nicht nur über politische Auseinandersetzungen.
Diese politischen Auseinandersetzungen, konkret um ihre Person, sie hatten der Vollblutpolitikerin zugesetzt. So wirkte sie in der Vergangenheit meist in sich gekehrt, defensiv. Ihre Absage am Zürcher Sechseläuten war wie ein Sinnbild für diesen Zustand. Doch heute war alles ganz anders. An der Medienkonferenz wirkte Evelyn Wittmer-Schlumpf gelöst. Nachdem sie lange Zeit auf die verschiedenen Vorwürfe nur zögerlich reagiert hatte, versuchte sie heute unmissverständlich, die Zügel wieder in die Hand zu nehmen. Da war gar eine Strategie ersichtlich. Den Gegner, den Wind aus den Segeln nehmen, das war das Ziel des heutigen Auftritts. Zum Beispiel mit dem Hinweis darauf, dass sie, die noch SVP-Bundesrätin, SVP-Politik betreibe.
Beispielsweise der ganze Asylbereich, der Migrationsbereich, da sind wir sicher nicht weit weg von der SVP-Linie.
Tatsächlich kündigte die Justizministerin bereits neue Verschärfungen an, vor allem im Asylbereich. So sollen beispielsweise Wehrdienstverweigerer und Deserteure in der Schweiz nicht mehr grundsätzlich als Flüchtlinge anerkannt werden. Evelyn Wittmer-Schlumpf.
Wir wollen Klarheit schaffen dort, wo die Regelungen nicht klar sind. Das ist so. Wir wollen auch im Sicherheitsbereich verstärken, weil uns das wichtig scheint, dass wir ein sicheres Land sind. Aber auch, wir wollen auch im Integrationsbereich verstärken, weil wir die Menschen, die bereit sind, sich zu integrieren, mit uns zusammenzuleben, in Toleranz und Respekt auch so hier haben möchten.
Wittmer-Schlumpfs Botschaft an die Adresse ihrer parteiinternen Kritiker war klar. Sachliche Gründe für die Kampagne gegen ihre Person gibt es keine. Zwischen ihrer Amtsführung und derjenigen von Christoph Blocher gibt es eine Kontinuität. Anbiedern will sich Evelyn Wittmer-Schlumpf aber trotzdem nicht. So zeigt sie sich im Bereich der Sterbehilfe selbstständig. Auch wenn Altbundesrat Blocher da keinen Handlungsbedarf sah, will sie die Frage erneut zur Sprache bringen.
Also wir werden das zumindest noch einmal diskutieren, weil sich in den letzten Wochen und Monaten Entwicklungen ergeben haben, die ich als höchst unethisch anschaue, die der Würde des Menschen bis zum Schluss seines Lebens auch nicht gerecht werden. Und mir ist es ein Anliegen, nicht im strafrechtlichen Bereich etwas zu suchen, sondern vielleicht zu Lösungen zu finden, die eben die Würde des Menschen bis zum Schluss gewährleisten.
Die Projekte, die Evelyn Widmer-Schlumpf heute nach 100 Tagen im Amt präsentierten, waren nicht visionär, aber ihrem Naturell entsprechend realistisch, was die Umsetzung angeht. Evelyn Widmer-Schlumpf will sich an den Taten, aber auch an den Worten messen lassen.
Der Bericht von Pascal Krauthammer. Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf ist um 13 Uhr Gast im Tagesgespräch. Langzeitarbeitslose wieder in die Arbeitswelt zu integrieren, ist nicht einfach. In Genf, wo die Arbeitslosenrate schweizweit am höchsten ist, hat man einige Erfahrung gesammelt. Der Kanton Genf bezahlt Privatfirmen, die Langzeitarbeitslose einstellten, eine bestimmte Zeit lang einen Teil des Lohnes, bisher mit mäßigem Erfolg. Jetzt aber wurde der finanzielle Anreiz verstärkt und das Resultat gibt Anlass zur Hoffnung. Die Reportage aus Genf von Patrick Mühlhauser.
Das Restaurant der Migros Genf im Einkaufszentrum Balexer. Hier arbeitet seit 6 Monaten auch Sheila Gaben.
Ça fait la mise en place de toute la pâtisserie, la croissanterie.
Ihre Aufgabe sei es, im Selbstbedienungsrestaurant das Buffet mit der Patisserie und den Brötchen zu betreuen, die Kundschaft zu empfangen und die Kasse zu bedienen. Die zweifache Mutter war fast 1,5 Jahre lang arbeitslos und stand kurz davor, ihren Anspruch auf das Arbeitslosengeld zu verlieren. Im letzten Moment hat ihr das Arbeitsamt den Teilzeitjob in der Migros vermittelt, im Rahmen der ARÖ, Allocation de Retour en Emploi. Das ist ein finanzielles Anreizsystem für Firmen. Im Falle von Gaben übernimmt das Arbeitsamt 1 Jahr lang die Hälfte ihres Lohnes.
Sans ça, ça serait un peu plus difficile par rapport le taux de chômage qui était assez élevé et avec le mesure l'ARE ça nous aide vraiment beaucoup.
In Genf sei die Arbeitslosenquote sehr hoch. Ohne das Anreizsystem wäre es für sie schwierig geworden, eine Stelle zu finden, ist die Brasilianerin überzeugt. Die finanzielle Unterstützung durch den Staat sei willkommen, jedoch nicht der einzige Grund für diese Art der Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt, erklärt Jean-Charles Brutomesso, Personalchef der Migros Genf.
Ils nous proposent en quelque sorte des gens qui correspondent à notre culture, à nos activités. Donc c'est une garantie supplémentaire à l'intégration de ces personnes et à la réussite en commun.
Ihnen würden Leute vorgeschlagen, welche in die Betriebskultur passten. Das erhöhe die Chance einer erfolgreichen Integration dieser Langzeitarbeitslosen. In der Tat, 18 Personen hat die Migros in den letzten 3 Jahren per Anreizsystem angestellt. 15 arbeiten noch heute im Betrieb. Die Befürchtungen, dass eine Firma, sobald der Kanton seine Zahlungen einstellt, die Leute wieder entlässt, hat sich nicht bestätigt. Die Gewerkschaften nehmen dies mit Genugtuung zur Kenntnis. Sie kritisieren hingegen, dass die Bilanz nach 10 Jahren ARÖ sehr bescheiden sei. Es würden zu wenig Leute angestellt. Der Personalchef der Migros schiebt den schwarzen Peter dem Kanton zu.
Très souvent les entreprises connaissent mal ces dispositifs qui existent.
Die Unternehmen seien schlecht informiert und hätten oft zu wenig Kenntnis von solchen Maßnahmen. Bis vor kurzem sind sich die Behörden zudem selbst auf die Füße getreten. Sie haben Langzeitarbeitslosen Temporärjobs beim Staat angeboten. Das war viel einfacher, als sie in der Privatwirtschaft zu platzieren. Mit dem neuen Arbeitsgesetz sind nun die Temporärstellen abgeschafft, die Dauer und die Höhe der Beiträge für die ARÖ im Gegenzug erhöht worden. Und prompt nahm die Anzahl Arbeitsloser, welche in den letzten 2 Monaten per Anreizsystem angestellt wurden, um die Hälfte zu. Der Genfer Staatsrat François Longchamp ist deshalb zuversichtlich. Und ihn freut's, dass auch kleine Firmen ARÖ-Leute anstellen.
La 2000e ARE est un petit luthier genevois qui a engagé un chômeur de plus de 55 ans.
Der 2000. Vertrag sei mit einem Geigenbauer abgeschlossen worden, der einen über 55-jährigen Arbeitslosen eingestellt habe.
Am Sonntag und Montag wählt Italien ein neues Parlament und bestimmt damit, wer künftig das Land führen soll. Die Rechte mit Silvio Berlusconi oder links davon das sogenannte reformistische Zentrum von Walter Veltroni. Frage an Italien-Korrespondent Rolf Pellegrini. Nördlich der Alpen hatte man den Eindruck, der Wahlkampf in Italien sei diesmal keine Wahlschlacht, verlaufe ziemlich ruhig. Täuscht dieser Eindruck?
Nein, das ist schon so. Wenigstens anfänglich war es so. Die beiden Spitzenpolitiker Veltroni und Berlusconi sind sich bewusst, dass sie vielleicht in einigen Bereichen künftig zusammenarbeiten müssen, zum Beispiel um eine Verfassungsreform durchzubringen, eine Verfassungsreform für einen effizienteren politischen Betrieb. Und das würde nur gehen, wenn man nicht zu viel Geschirr zerschlagen hat zuvor. Freilich in den letzten Tagen hat Berlusconi wieder zu seinem alten Wahlkampfstil zurückgefunden. Er ist etwas polemischer geworden. Veltroni sei ein Vertreter jener alten roten Politikerklasse, die immer schon den Staat, seine Pöstchen und Ämter besetzt habe. Veltroni wiederum betont immer wieder, wer Berlusconi wähle, der wähle im Grunde die Lega Nord von Umberto Bossi, denn er weiß, das kann ihm im Süden Stimmen sichern.
Wahlkampfthemen gäbe es ja im Krisenland Italien genug. Was wurde in den letzten Wochen angesprochen, thematisiert und was nicht?
Nun, die Italiener sind frustriert, das ist die wichtigste Tatsache. Sie sind verärgert über ihre Politikerkaste, die zu viel verdient. Sie sind deprimiert, weil sie selbst einen saftigen Kaufkraftschwund haben hinnehmen müssen in den letzten Jahren. Man schätzt ihn auf 30% seit 2001, 30%, also ein Drittel weniger Kaufkraft seither. Sie haben den Eindruck, sie würden vom Staat geschröpft. Das ist die Großwetterlage gewissermaßen. Darauf haben die beiden Spitzenkandidaten mit vagen Versprechen reagiert. Berlusconi will Steuern senken, Überzeitarbeit von Abgaben befreien. Veltroni sagt, er wolle die kleinsten Gehälter anheben. Wie das aber finanziert werden soll, das bleibt unklar. Aber über dieses Thema ernsthaft zu sprechen, das konnten sich die beiden Helden nicht leisten, denn sonst wären alle Interessengruppen über sie hergezogen.
Und wer hat denn in dieser Situation mit welchen Versprechen oder Rezepten trotzdem punkten können?
Das weiß ich ganz ehrlich gesagt nicht. Die beiden sprechen verschiedene Gesellschaftsschichten an. Berlusconi hat die unteren Mittelschichten des Nordens bei sich, aber auch die Unternehmer, ein halbliberal, konservativ, rechtskatholisches Publikum auch, jene, die in jedem Linken einen Pol Pot vermuten. Veltroni hat die typisch sozialdemokratisch-linksliberalen Schichten für sich. Er ist auch mehr ein Vertreter der Intellektuellen, jener Leute, die ein bisschen radical chic sind. Die Arbeiter und die Jungen, die scheinen übrigens gespalten zu sein. Vielleicht hat Berlusconi dank der Lega zumal mehr Arbeiter bei sich als der linkere Veltroni. Ich weiß, das ist keine Antwort auf Ihre Frage, aber ich denke, nach diesen soziologischen Trennlinien und Kategorien wird abgestimmt werden.
Ja, die Leute haben am Sonntag die Wahl. Walter Veltroni wäre ein neues Modell, zumindest ein neuer Kopf. Berlusconi ein alter Bekannter. Wofür werden sie sich entscheiden?
Bisher gehen die meisten Beobachter davon aus, dass Berlusconi gewinnen könnte. Sein Vorsprung betrug ja vor 2 Monaten noch mehr als 10 Punkte. Manche sagten gar 15 Punkte. Derweil hat Veltroni Boden wettgemacht. Er präsentiert sich ja, wie Sie angetönt haben, auch als einer, der 20 Jahre jünger ist als Berlusconi. Aber Veltroni hat die Linken ausgegliedert. Und das ist das Hauptproblem. Die Stimmen dieser Altkommunisten und dieser Grünen, die könnten ihm fehlen. Also mein Tipp ist, Berlusconi gewinnt, aber Veltroni könnte so nahe rücken, dass sein Regieren wiederum in Italien nicht leicht sein wird.
Vor der Parlamentswahl in Italien, das waren Informationen und Einschätzungen von Rolf Pellegrini. Seit 8 Monaten kracht es im Gebälk der internationalen Finanzmärkte und noch immer ist keine Stabilisierung absehbar. Und doch drängt sich bereits die Frage auf, welche Lehren wir ziehen, damit sich die Krise nicht schon bald wiederholt. Es brauche mehr Regulierung, sagen die einen. Regulierungen brächten nichts, außer viel Bürokratie, meinen andere. Weder noch, sagt der Ökonom Arvind Subramanian. Viel besser sei es, die internationalen Finanzflüsse zu bremsen. Markus Mucklin hat Subramanian am Rand der Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds in Washington getroffen.
Es verhalte sich wie beim Kampf gegen den missbräuchlichen Einsatz von Waffen, erläutert Arvind Subramanian sein Rezept, mit dem er nächsten Finanzkrisen vorbeugen möchte.
People say, you know, guns don't kill people. People do. People who use the guns do. But what if you cannot regulate the people? You have to regulate the guns.
Man sage nicht, Waffen töteten Menschen, sondern die Menschen, welche die Waffen einsetzten. Weil wir aber das Verhalten der Menschen nicht völlig beeinflussen könnten, schränke man besser den Zugang zu den Waffen ein, um die Menschen vom Töten abzuhalten. Ähnlich solle man gegen die zerstörerische Wirkung von Finanztransaktionen vorgehen, schlägt der Währungsexperte des renommierten Peterson Institute in Washington, Arvind Subramanian, vor.
If you cannot do the regulation, to have some limitations on how much you can let capital flow freely in and out.
Es gelte, den internationalen Finanzfluss zu limitieren, statt ihn möglichst vielen und detaillierten Regulierungen zu unterwerfen. Das wäre bei allen Finanzkrisen der jüngeren Vergangenheit heilsam gewesen. Der frühere Mitarbeiter des Internationalen Währungsfonds erinnert an die 80er Jahre, als Lateinamerika unter einem massiven Schuldenberg in eine tiefe Krise stürzte. An Asien in den 90er Jahren und jetzt an die USA. Jedes Mal seien enorme Summen kurzfristig in Umlauf gesetzt worden. Und je mehr und schneller Riesenvolumen in nur eine Richtung flüssen, umso eher komme es zum Crash. Denn die Geldströme verhielten sich prozyklisch.
Money coming in and out can be very pro-cyclical.
Und er fügt erklärend hinzu:
When things are going well, lots of money comes in. When things are going badly, everyone pulls out and it leads to crisis and crash.
Laufe es gut, komme viel Geld, laufe es schlecht, fließe das Geld schnell wieder ab. Das führe zur Krise und schließlich zum Zusammenbruch. Das heiße nicht, ein gut funktionierendes Finanzsystem sei nicht wichtig. Es brauche effiziente nationale Finanzstrukturen, um Investitionen zu fördern, Technologien zu entwickeln und eine Wirtschaft in Fahrt zu bringen. Doch effizient heiße nicht, möglichst keine Einschränkungen. Diese Lehre zieht Subramanian auch aus den Erfahrungen Chinas und anderer asiatischer Staaten, die in den letzten Jahren gewaltig aufgeholt haben. Sie hätten ihr Finanzsystem wirksam geschützt gegenüber den Launen der internationalen Spekulation. Die Finanzkrisen hätten aber auch gezeigt, dass die riesigen Kapitalbewegungen nur ihr Auslöser waren. Die eigentliche Ursache bildeten die großen Ungleichgewichte zwischen den Ländern. Zwischen Ländern mit großen Überschüssen und Ländern mit großen Defiziten. Die Staaten wären als Mitglieder des Währungsfonds zwar dazu verpflichtet, große Überschüsse bzw. Defizite abzubauen, doch da hapert es. Der IWF war bisher nicht fähig, seine Mitglieder dazu anzuhalten, den Verpflichtungen nachzukommen. Bleibt deshalb nur, dass sich die einzelnen Länder selber schützen gegen die Wogen spekulativer Gelder, denn, so lehre uns die jüngere Geschichte, meint Arvind Subramanian,
the more international financial transactions you have, the more problematic it can become.
Je mehr die internationalen Finanzströme anschwellen, umso mehr können es Probleme geben.
Noch knapp 2 Monate, dann wird die Euro 08 angepfiffen. Die Vorbereitungen laufen auf allen Ebenen. Bei der Polizei beispielsweise wappnet man sich für den Kampf gegen die Hooligans. Die Zentralstelle für Hooliganismus schickt regelmäßig den Koordinator Erich Minutz nach England. Dort gibt es viel zu lernen. Mit rigorosen Maßnahmen hat England seine Stadien deutlich sicherer gemacht als noch vor ein paar Jahren. Uli Reist berichtet.
4-mal hat Erich Minutz bis jetzt die Hooligan-Polizeieinheiten in London und Manchester besucht. Er beobachtet unter anderem die Zusammenarbeit der verschiedenen Polizeieinheiten und kommt mit Vorschlägen zurück, wie diese zum Beispiel in der Schweiz verbessert werden könnte. Die Vorschläge werden nach Möglichkeit umgesetzt. In den Grundzügen gibt es zwischen der englischen und der schweizerischen Strategie keine großen Unterschiede. Dialog, Deeskalation und Durchgreifen heißt die Parole, hier wie dort. Mit dem sogenannten Hooligan-Gesetz wird das in der Schweiz nun umgesetzt. Erich Minutz.
Unsere Massnahmen sind etwa die gleichen, aber kaskadenartig abgestuft. Das heißt, wenn sie gewalttätig sind oder der Nachweis erbracht werden konnte, kriegen sie ein Reihungsverbot, ein Betretungsverbot. Und wenn sie das missachten, kommt erst die nächste Massnahme. Und in England gibt es nur eine Massnahme.
Und die ist rigoros, weil alle Strafen auf einmal ausgesprochen werden. Reihungsverbot, Ausreisesperre und Meldepflicht bei Auswärtsspielen. Und das für mindestens 3 Jahre. Mittlerweile sind in England rund 3.500 Fußballfans von dieser sogenannten Banning Order betroffen. Die Gewalt in den Stadien und der nahen Umgebung hat deutlich abgenommen.
Wenn jemand in England im direkten Umfeld des Spiels gewalttätig wird, distanzieren sich die Leute sofort, um nicht in ein Strafverfahren verwickelt zu werden.
Ein wichtiger Punkt dabei ist eine einheitliche Strategie. Und hier sei die Schweiz noch nicht am Ziel, aber auf guten Wegen, auch dank Beobachtungen im Ausland. Große Fragezeichen setzt Erich Minutz bei der Verhältnismäßigkeit.
Sie kommen betrunken zum Stadion und probieren im trunkenen Zustand über einen Zaun zu klettern. Dann kriegen Sie die gleiche Massnahme wie ein Anführer einer sehr gewalttätigen Gruppierung, Minimum 3 Jahre.
Für den Juristen Benjamin Schindler, Experte in Frage des Polizeirechts, ist aufgrund des politischen Systems in der Schweiz ein solch drastisches Gesetz nicht möglich.
Im Vereinigten Königreich kann die Regierung, wenn sie die Mehrheit im Parlament hat, praktisch jedes Gesetz durchpauken, das sie will. Und sie riskiert, anders als etwa in der Schweiz, eben kein Referendum.
Ein weiterer Punkt, der gegen ein solches Gesetz in der Schweiz spricht, ist die Bundeskompetenz.
Die Frage, inwiefern der Bund oder die Kantone kompetent sind, in diesem ganzen Bereich Hooliganbekämpfung Maßnahmen zu erlassen, die ist äußerst umstritten. Das heißt, der Bund kann hier nicht einfach ein Gesetz erlassen, wie er es will.
Und dann, so Jurist Benjamin Schindler, gibt es zwischen der Schweiz und England auch rechtskulturelle Unterschiede.
Die Briten sind extrem sensibel, wenn es um ihre Privatsphäre geht, in den eigenen 4 Wänden. Stichwort «My home is my castle». Hingegen ist der öffentliche Raum ein Ort, wo Disziplinierung und ordentliches Auftreten sehr wichtig ist. Wenn Sie in England anstehen müssen in einer Schlange, wenn Sie Rolltreppe fahren, dann müssen Sie auf der richtigen Seite stehen, sonst werden Sie relativ schnell zurechtgewiesen. Es fällt zum Beispiel auch auf in Großbritannien, dass praktisch überall Kameras im öffentlichen Raum montiert sind. Also hier scheinen die Engländer weniger freiheitsliebend oder sensibel zu sein wie vielleicht die Schweizer.
Und das wird sich auch in den rund 2 Monaten bis zur Euro kaum ändern.
Das war ein Bericht von Uli Reist.